Werbung.
Sitzfleisch, der Podcast goes international. Wir haben eine World Tour, beziehungsweise zumindest eine Deutschland-Tour.
Zumindest einen Deutschland-Termin.
Genau, und zwar sind wir am 31.10. live in München im Schlachthof. Falls ihr uns gerne in München sehen wollt, die Ticket-Infos und alle weiteren Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und dann gibt's definitiv keine Technikprobleme. Wir haben manchmal bei unseren Aufzeichnungen ein bisschen mit dem Internet zu kämpfen. Live vor Ort fällt das alles weg und wir können nach der Aufnahme auch noch miteinander plaudern und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid.
Werbung Ende.
Race Across America 2025.
Update. Tag 9.
Flo, ich bin komplett aus dem Häusl. Wie geht's dir?
Ja, voll. Beziehungsweise jetzt müssen wir sehr genau sein. Es ist 8 Tage und 22 Stunden und der Philipp Kaider ist 4 Meilen vorm Ziel. Und sein Ziel war, unter 9 Tagen zu bleiben. Und danach schaut es jetzt ganz gut aus. Also er hat jetzt noch eine Stunde 40 für 4 Meilen.
Ja, ich glaube, wir können den Song Contest Saga schon einmal zitieren und sagen, der Philipp Kaider, der gewinnt uns den Schaß. Es ist echt der Wahnsinn. Ich kann mich so freuen für ihn. Also was sein Team und er da die letzten Tage geleistet haben und wie sie Hochs und Tiefs überwunden haben und die letzten Tage hat es viel geregnet. Das haben wir gar nicht besprochen, die letzten Tage. Unglaublich, wirklich unglaublich und die letzten Meilen, das sind halt einfach auch noch so richtig schwer. Das kommt noch dazu. Man glaubt jetzt irgendwie, gut, 4 Meilen wird er schaffen. Ich habe mir ja, muss ich ehrlich sagen, verrechnet. Ich habe ja, wie wir uns heute am Nachmittag einmal zusammengeredet haben und überlegt haben, geht sich das aus, dass der Philipp ins Ziel kommt, bis wir heute aufnehmen, wird er es unter einen Tag schaffen, habe ich gerechnet, es wird sich nicht ausgehen. Und das war falsch gerechnet. Oder der Philipp hat am Schluss einfach nochmal richtig Gas gegeben.
Genau, ja, also da sollte jetzt wirklich nichts mehr passieren. Ich glaube, wir können wirklich gratulieren. Unglaubliche Leistung. Wir freuen uns für ihn und sein Team. Das ist wirklich stark.
Ich wollte nämlich noch die Geschichte erzählen von der Nicole Reist letztes Jahr. Sie ist ganz knapp vorm Ziel. Sie war super unterwegs. Sie hat auch viel gelitten und man hat gesehen, es läuft bei ihr nicht rund und sie hat es bis ins Ziel durchgehalten und ist dann aber 70 Kilometer vor dem Ziel gestürzt. Hat sie verletzt, war im Krankenhaus, hat das Rennen müssen aufgeben und ich wollte jetzt sozusagen heute nur erzählen, dass das Rennen erst wirklich aus ist, wenn du im Ziel bist. Das kann am Schluss immer noch was passieren. Ich meine, körperlich kann nichts mehr passieren, weil wenn jetzt irgendwas ist, der kann ins Ziel gehen, der kann sein Hitten bis ins Ziel schieben, da ist schon alles egal, aber halt Stürze können bis zum Schluss immer noch passieren, wenn man vielleicht schon sich zu früh freut oder nicht mehr ganz konzentriert ist. Zum Glück machen sie es beim Ram meistens nicht so wie bei der Tour de France, dass am Schluss schon mit Sekt angestoßen wird auf der letzten Etappe, aber der Teufel schläft halt nie.
Genau, also wir wollen da jetzt kein Szenario an die Wand malen. Das wird alles gut gehen und wir gratulieren recht herzlich.
Ja, es ist die letzten Meilen. Wie hast du das immer erlebt, Flo, im Auto? Weil für mich am Radl war es eigentlich das Allerschwierigste. Irgendwie, sobald du da denkst, jetzt ist wirklich nicht mehr weit und ich bin eigentlich schon bei der letzten Timestation und es ist ja bei der Zieleinfahrt in Annapolis war es halt immer so, ich denke, das wird jetzt ähnlich sein, dass die allerletzte Timestation neutralisiert ist, also da steht deine Zeit schon fest, du wirst quasi an der letzten Timestation wird deine Zeit gestoppt, dann kriegt jeder, der die letzte Timestation erreicht, eine fix vorgegebene Zeit, das sind dann halt 10, 20, 30 Minuten, ich bin mir nicht sicher, wie das jetzt ist, die werden einfach addiert, aber ob du auf die letzte Timestation oder auf quasi die paar Kilometer bis ins Ziel, ob du da 10 Minuten brauchst, eine Stunde oder 5 Stunden, ist eigentlich völlig egal und das macht es dann im Kopf so schwer, weil du weißt, das Rennen ist aus, die Zeit steht fest, aber du musst diese paar sinnlosen Kilometer durch diese nervige Stadt einfach nur durchfahren, im Verkehr und alles Mögliche und es ist Dinge, die sinnlos sind, für die kann man sich nicht motivieren. Und das war für mich immer ganz, ganz schlimm.
Ja, also so wie es jetzt auf der Karten ausschaut, ich glaube, die Stadteinfahrt Annapolis ist, glaube ich, schon deutlich schwieriger als Atlantic City. Das dürfte wirklich ein gerader Strich sein und dann den Boulevard entlang. Und ich glaube, am Boulevard kann man dann schon mehr genießen als da die Einfahrt durch die Suburbs von Atlantic City. Das ist schon...
Von Annapolis
schon,
meinst du?
Ah, von Annapolis, genau. Das ist schon sehr viel mühsamer. So wie es auf der Karte ausschaut, wie es jetzt vor Ort ist, kann ich leider nicht sagen. Aber es sind tatsächlich so die letzten 70, 80 Kilometer im Rennen, also vor der letzten Time Station. Also wenn so der Moment, sobald irgendwie der Druck abfällt, dann wird's richtig zach und mühsam. Dann lass die Konzentration nach, dann ist wirklich, wirklich schwierig.
Ich kann mich noch erinnern, meine erste Zieleinfahrt. Ich bin in Annapolis, das war wirklich ein paar Kilometer vom Ziel, aber einfach verweigert weiterzufahren. Ich hab's einfach im Kopf nicht mehr ausgehalten. Es war so, ich habe so viel Selbstmitleid auf einmal gehabt und ich habe mir gedacht, hey, was wollt ihr alle von mir? Ich bin durch die Wüste gefahren, ich bin über die Rocky Mountains gefahren, ich bin durch Kansas gefahren, ich habe die Appalachen geschafft. Warum quält ihr mich noch so weiterhin? Es waren alles rote Ampeln, ein Official ist da gestanden und ich habe gesagt, okay, das Ziel muss jetzt da vorne sein, wenn das Ziel nicht da vorne ist, das ist eine Quälerei, das ist sinnlos, ich lasse mich da bitte nicht verarschen von der Rennleitung, ich fahre da sicher nicht einmal quer durch die Stadt herum. Und ich habe es einfach nicht mehr im Kopf geschafft, dass ich noch eine halbe Stunde einfach noch fertig war. Ich bin an der Ampel gestanden bei Rot, ich habe geweint, ich war einfach völlig mit den Nerven komplett am Ende. Und der Official, der eigentlich mich ins Ziel begleitet hat und aufpasst hat, dass ich da im Verkehr, dass da alles halt gut geht und dass nichts mehr passiert, der war eigentlich wie so eine Begleitung für mich, fast wie eine Security eigentlich, der hat mir auch noch gut zugeredet und es war nicht so, wie man sich oft vorstellt, dass du da im Freudentaumel im Ziel ankommst.
Ja, also bei drei Finishes, wo ich dabei war, Freudentaumel und große Euphorie war da im Ziel eigentlich nie.
Ja, und dann kommt halt auch noch dazu, dass die Stimmung absolut trostlos ist. Und ja, es ist wenig los, wenig Zuschauer, je nachdem, wann man von der Tageszeit her ankommt. In Annapolis, wenn du in der Nacht ins Ziel kommst, ist halt einfach natürlich so cool, wie es ist, dass mit dem Betreuerteam, du kannst alle umarmen sie, alle sind stolz, alle sind erleichtert, dass man's gut geschafft hat. Aber es ist halt nicht so, dass man irgendwie da in eine tobende Menschenmenge einfährt und da wild bejubelt wird. So ist es. Es ist ein stilles, überschaubares, familiäres Zielgelände und man freut sich irgendwie mehr mit sich selber und im Inneren, im Ruhigen. Und so richtig die Freude kommt dann erst am nächsten Tag, wenn man es realisiert, wenn man nämlich auch ausgelaufen ist, weil einfach mit der extremen Müdigkeit hast du keine Energie mehr, um dich zu freuen. Du willst einfach nur schlafen gehen. Du denkst, dann lasst mich bitte alle in Ruhe. Ich will mit niemandem mehr reden. Ich kann nicht mehr. Ich brauche mein Bett und wieder schauen.
Ja, ganz, ganz genau so ist es und trotzdem, vielleicht wird es dem Philipp ähnlich gehen und trotzdem wird er dann in ein paar Tagen auf diese Zieleinfahrt ganz anders zurückschauen. Also das ist nicht was man im Moment wahrscheinlich spürt, sondern das kommt erst mit ein paar Tagen Verzögerung.
Ja, weil es ist nämlich auch noch ein ganz wichtiger Unterschied zu anderen, sagen wir mal, Sportereignissen. Du weißt ja schon seit langer Zeit, dass du gewinnen wirst. Und du weißt seit langer Zeit schon, dass du es schaffen wirst. Ausgenommen sind jetzt Stürze ganz am Ende. Es ist nicht so wie bei einem kurzen Rennen, wo bis zum Schluss unsicher ist, wer gewinnt oder wer attackiert oder kommt es doch zu einem Sprint oder kann man doch noch aufholen auf die letzten paar Kilometer. Und alles ist ungewiss und alle kämpfen und einer setzt die dann durch, sondern beim Ram ist ja der Vorsprung schon auf tagelang vorher so groß, dass man ja immer wieder mal realisiert, es wird jetzt dann der Moment kommen, wo ich wo ich das gewinnen kann und wo ich ins Ziel komme. Das heißt, das ist dann kein überraschender Moment, kein emotionaler Moment. Die Emotionen sind eigentlich viel, viel früher schon auf der Strecke.
Genau, passt. Das war unsere Episode, das war unser Ram-Special. Danke fürs Zuhören.
Ja, ein bisschen was müssen wir noch sagen. Es ist nicht mehr weit, Philipp Kaider, es ist nicht mehr weit. Das war immer mein Lieblingsspruch. Wenn das jemand zu mir gesagt hat, war es hundertprozentig sicher, ich raste aus. Ich halte diesen Spruch nicht aus, es ist einfach die Hölle.
Gut, aber bei 3 Meilen darf man es wahrscheinlich tatsächlich sagen.
Ja, es kommt drauf an, je nachdem, ob man gerade gut gelaunt ist oder nicht. Vielleicht manchmal ist es am besten, man sagt am Schluss gar nichts und genießt es einfach. Jedenfalls irgendwie auch beim Transcontinental Race und beim Ram und wo auch immer, es ist immer sehr ähnlich. Man ist ein bisschen traurig, auch wenn man ins Ziel kommt, weil es ist doch das Unterwegssein mit all seinen Höhen und Tiefen ist das eigentlich Schöne. Und Zielankunft ist zwar super, bedeutet aber irgendwie auch indirekt, dass jetzt eine wunderschöne Zeit und ein arges Abenteuer und vielleicht die Zeit deines Lebens jetzt irgendwie zu Ende geht. Das macht es immer ein bisschen gemischte Gefühle, sagen wir so.
Ich habe jetzt gerade Stand jetzt in Philipps sei Durchschnittsgeschwindigkeit ausgerechnet, sind knapp über 23 km/h. Ich habe jetzt nicht die Liste mit allen Zeiten vor mir, aber es ist eine sehr schnelle Zeit.
Ja, es gibt so eine ganz extrem gute Datenbank von einem, also nicht von der RAM-Website, weil du gibt's wenig gute Menüpunkte, aber von einem extremen Nerd und Statistiker, da kann ich den Link in die Shownotes geben. Du kannst wirklich jedes Jahr männlich, weiblich, Rookie, Veteran, Altersklassen, du kannst alles filtern und suchen und es wird da alles angesagt. Du kannst da alle Sieger anzeigen lassen, alle Rookie-Sieger, alle DNFs von jedem Jahr, die Statistiken, wie viele sind ausgeschieden, wie viele sind durchgekommen, das ist auch super interessant. Letztes Jahr zum Beispiel war es von 22 Startern sind 11 angekommen, da war genau 50% die Finish-Quote, das ist auch super spannend. Und genau auf der Datenbank kann man eben auch nachschauen, was die 10 schnellsten Zeiten waren. Und da ist, ich gehe jetzt live schon hin, Solo Records, Standard Bike, da ist die 10. schnellste Zeit ist 14,94 Meilen pro Stunde. Das war mein Ram 2011.
Und er hat 14,3 Meilen hat er.
Genau.
Also da in der Gegend der 10 schnellsten Zeit wird er landen.
Nein. Das ist 0,6 Meilen schneller. Also es wird schon weiter hinten sein, aber das ist völlig egal, weil man kann die Strecken nicht vergleichen, man kann die Jahre nicht vergleichen, man kann die Wetterverhältnisse nicht vergleichen. Und was ich zum Beispiel eine spannende Statistik finde, sind Rookie-Sieger. Rookie-Sieger gibt's nicht oft. Die gibt's mittlerweile öfter als in den frühen Jahren und da war zum Beispiel seit 1982 gibt's das RAM. 1985 hat das erste Mal ein Rookie gewonnen, der Jonathan Boyer, der jetzt hier in Ruanda.
Genau, 83 hat natürlich auch ein Rookie gewonnen, aber es zählt nicht wirklich.
Ja, 82, da gibt es sogar, also 82 bei der Erstaustragung gibt es sogar Diskussionen, ob das damals überhaupt ein Rookie war, weil das war der Lon Horneman und der hatte ja vorher schon eine Amerika-Durchquerung auf dem Rad gemacht. Und okay. Deswegen sagen die absoluten Nerds, der ist nicht wirklich ein Rookie. Und ja, für alle, die uns noch nicht so lange zuhören oder jetzt beim Ram Special dazukommen sind, wir haben eine komplette Staffel. Die ersten 11 Episoden unseres Podcasts im Jahr 2020 waren ausschließlich Race Across America. Und wir haben auch vor einem halben Jahr ungefähr eine History-Ausgabe gemacht zum Race Across America 1982 und die frühen Jahre, wie sie das quasi damals entwickelt hat. Und genau, da war im 85 der Jonathan Boyer als Rookie, dann war 2006 Dani Wiss. Das war eigentlich nach einer Ewigkeit das wieder mal Rookie gewonnen hat. Dann 2012 der Reto Schoch, 2015 der Severin Zotter, 2016 Pierre Bischoff und letztes Jahr der Jimmy Ron aus Schweden. Das heißt, der Philipp Keider ist der 7. Rookie-Sieger des RAM.
Genau. Sehr stark, eine Liste, auf der du nicht stehst.
Nein, ich hab einige Sachen geschafft, aber Rookie, ich war nicht einmal Rookie of the Year und schon gar nicht Rookie-Sieger. Aber es ist, finde ich, extrem interessant, dass es jetzt öfters Rookies gibt, die gleich beim ersten Mal den ersten Platz erreichen. Was glaubst du, sind die Gründe dafür?
Ich denke, dadurch, dass so viele Informationen einfach jetzt so verfügbar sind für alle, ist es einfacher als Rookie. Ich denke, in den 90ern mit nur rudimentärem Internet, ich glaube, man muss das einfach einmal gesehen haben, um dann zu wissen, was braucht man, um schnell zu fahren. Und ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr so, sondern es gibt zum Beispiel einen Podcast auf Deutsch, der einem ganz genau erklärt, was es braucht, um schnell beim RAM zu sein.
Es gibt Filme, es gibt Bücher, es gibt wissenschaftliche Arbeiten, es gibt wirklich viele Informationsquellen und vor allem, es gibt wahnsinnig viele Rennen auch mittlerweile. Ob es jetzt das Race Around Austria ist, das als Quali und wahrscheinlich das härteste Quali-Rennen überhaupt fürs RAM seit auch schon 15 Jahren ausgetragen wird. Oder jetzt das Race Around Poland, das 3.500 Kilometer hat. Ganz gar nicht zu sprechen vom Race Around Niederösterreich, Race Across the Alps, Tour Tour Swiss, Race Across Germany. Die Liste ist ganz, ganz lang. 24-Stunden-Rennen gibt es überall. Das heißt, es gibt da ganz viele Möglichkeiten, sich körperlich und mental auf das Ganze vorzubereiten und Proberennen zu fahren. In den frühen Jahren des RAM hat es einfach in Europa kaum Rennen gegeben über diesen Zeitraum, über diese Distanz. Das heißt, du hast da nicht wirklich dich herantasten können. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass jetzt die letzten Jahre die Teilnehmerzahl ein bisschen gesunken sind, dass es nicht so viele gibt, die absolut in der Top-Liga sind, die öfters mitfahren, weil es da wirklich teuer ist. Für manche ist das halt so ein 2-3-Jahres-Projekt. Und wenn man sich anschaut, so die Siegerlisten aus den 90er und 2000er Jahren, da waren oft schon immer wieder die gleichen 5, 6, 7 Jahre hintereinander und das Podium fast gleich und immer wieder die Stärksten, die da einfach am Start waren. Da ist dann natürlich noch schwieriger für Rookies, sich durchzusetzen.
Genau. Schauen wir ein bisschen weiter nach hinten. Also der Lukas Kaufmann wird höchstwahrscheinlich auch finishen. Also körperlich, mental soll es jetzt nicht mehr scheitern. Da hoffen wir wirklich, dass kein Unfall oder so passiert. Der wird das dann relativ souverän am zweiten Platz beenden, wenn er fertig fährt. Und Platz 3. Wird das jetzt noch ein Zielsprint? Wird das jetzt noch so ein richtiges Match zwischen Lionel Poggio und dem Rookie aus Indien?
Wenn das jetzt eine Frage an mich war, musste man schnell 3 Sekunden geben zum Reinschauen. Ich war heute so begeistert einfach von dem, dass der Philipp jetzt am Schluss so schnell gefahren ist und habe mir halt eher so historische Sachen angeschaut zum Thema Rookies und so, dass ich da ein bisschen wenig geschaut habe, wie es dem Lionel und dem Krishna geht.
Ja, also es ist einem schon noch auseinander, aber ich sage mal so, die Kurve vom Krishna ist eher aufsteigend, die vom Lionel konstant. Also die könnten sich schon nochmal treffen, aber ich glaube, dafür ist es die restliche Strecke ein bisschen zu kurz und der Abstand doch zu groß.
Ja, es sind jetzt von den Meilen her 70 Meilen ungefähr ist der Lionel vorne. Also das ist laut der 10%-Regel vom Danny Chu. Der Danny Chu ist ein zweifacher RAM-Sieger und ein absoluter Zahlenfreak, der auch vor ein paar Jahren einmal beim RAM-Media-Team gearbeitet hat. Und da ziehen wir gegeben die Rubrik Choose Few, schwieriges Wort. und da hat er total unemotional, komplett trocken mit seiner Hornbrille, hat er einfach immerfort nur Zahlen runterbetert und der hat diese 10%-Regel definiert. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du 100 Meilen vom Ziel entfernt bist, noch 10 Meilen aufholen aus eigener Kraft oder 200 Meilen vom Ziel entfernt, kannst du noch 20 Meilen aufholen. Bewahrheitet sich eigentlich immer wieder. Es ist echt interessant. So wie das, dass man in Congress in Führung ist und dann zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit das Rennen gewinnt. Wer war heuer in Congress vorne?
Philipp wieder.
Und richtig.
Ja, hat sich bewahrheitet, ja. Der Kurt Matzler kämpft sich durch, aber da wird auch jetzt der fünfte Platz schwer. Also ich glaube, das ist jetzt reiner Überlebenskampf, da geht es nur mehr ums Finishen. Der ist jetzt deutlich langsamer geworden. Wir wünschen ihm das Beste, aber ich glaube, der hat noch ein paar harte Tage, also zwei harte Tage noch vor sich wahrscheinlich.
Ja, beim Kurt ist jetzt natürlich die Geschichte mit den Nackenproblemen dazugekommen. Und das heißt, bei ihm ist, glaube ich, jetzt die Priorität ganz klar, einfach ins Ziel zu fahren, und Platzierungen sind in dem Stadium nicht mehr wichtig. Du gehst darum, sicher zu bleiben am Radl, keinen Blödsinn machen, das irgendwie schaffen, trotz der Probleme. Und das ist dann eine extrem, extrem große Leistung, wenn du das trotz all diesen Problemen ins Ziel schaffst. Vielleicht, ich würde nicht sagen, eine größere Leistung als das Rennen zu gewinnen, aber einfach, das darf man nicht unterschätzen. Wenn du gewinnst, heißt es auch, dass du unterwegs wahrscheinlich die wenigsten Probleme gehabt hast und vielleicht am wenigsten leiden hast müssen. Ich finde diese Aussage, wenn manche sagen, ja, das ist die größere Leistung ist, wenn du Letzter wirst, weil du hast am längsten kämpfen müssen, das ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil der, was halt ganz vorne ist, der hat im Vorfeld am meisten investiert, der hat wahrscheinlich die meisten Trainingsstunden über viele Jahre investiert. Der hat sehr viel gelitten im täglichen Training, damit es dann im Rennen so gut läuft. Also diesen Mythos, mit dem habe ich nicht so große Freude. Nur beim Kurt war jetzt einfach das, dass er durch seine Nackenprobleme gebremst wurde und nicht durch zu wenig Training oder zu wenig Leistungsvermögen. Wir haben vom Team, vom Kurt ein Update, weil ich natürlich versucht habe nachzufragen, wie es so geht, und das können wir uns jetzt anhören.
Hallo Straps, hallo Flo, kurzes Update vom Kurt. Der Kurt fährt gerade, fährt stabil, fährt gut, fährt mit Druck, fährt mit Watt. Das Problem ist natürlich nach 4000 Kilometern nicht ganz überraschend. Diese Verspannung im Nacken, es ist kein Schirmer's Neck. Aber es behindert ihn natürlich, tut auch weh bis zu einem gewissen Grad, klarerweise. Er braucht also seine Pausen, so schnell, wie wir uns das wünschen würden, geht es nicht mehr voran. Aber wir kommen stabil in der Zeit nach Atlantic City, und das ist jetzt unser Ziel. Wir fahren ins Ziel, wir schieben nichts. Liebe Grüße und Gratulation zu dem Podcast. Das war unser ständiger Begleiter, ein Highlight jeden Tag, wenn wir die RAM-Updates von euch gehört haben.
Das freut uns natürlich, wenn wir da von 24 Stunden Radfahren zumindest ein bisschen verkürzen können.
Ja, wir haben einmal irgendwo die Rückmeldung jetzt bekommen, wir sollten bitte auf den halbtäglichen Rhythmus umsteigen. Es ist eine gute Idee, es wäre sicher lustig. Aber ja, dann zieht das Leben einfach komplett an uns vorbei.
Ja, und da brauchen wir wirklich ein paar viel mehr Steady-Unterstützer.
An der Stelle danke an alle Steady-Unterstützer. Genau. Und wenn sie das noch verzehnfacht, dann können wir nächstes Jahr halbtäglich gehen, und übernächstes Jahr dann machen wir einen 8-Tage-Livestream oder so.
Genau, weil das Setup hätte ich ja für so einen Livestream. Also. Genau, schauen wir kurz zu den Teams. Also die Teams haben es heuer nicht geschafft, den Sieger zu überholen, und es wird, glaube ich, auch knapp, den Lukas Kaufmann zu überholen, aber die anderen sind in Reichweite. Also das Eco Brasil Team ist ein Vierer-Team, die sind unglaublich schnell für ein Vierer-Team, die sind wahnsinnig gut unterwegs. Die sind jetzt schon ganz knapp dran am Lionel Pocho.
Ja, hast du das mitbekommen, beim Achter-Team No Limits hat es auch andere Probleme gegeben, abseits von dem, dass halt einer ihrer Fahrer für jetzt eine gewisse Zeit ausgefallen ist, der jetzt wieder eingestiegen ist, können sie wieder zu 8 durchtauschen, aber sie haben im Wohnmobil ein Problem gehabt.
Ich habe es nur so ein bisschen bekommen. Das war, glaube ich, auch der Ursprungsgedanke, warum wir gestern unsere Wohnmobilgeschichten erzählt haben.
Nein, das war eigentlich, ich habe es, nachdem wir gestern beendet haben, habe ich es im Nachhinein mitbekommen, dass bei No Limits der Fahrer des Wohnmobils Sekundenschlaf hatte und es ziemlich knapp an einem wilden Verkehrsunfall vorbei geschrammt ist. Also sie sind schon mit dem halben Wohnmobil von der Straße abgekommen und hat im letzten Moment irgendwie noch reagiert und das Fahrzeug wieder auf die Straßen zurück manövriert und hinten sind aber schon alle durch die Gegend geflogen und das Geschirr ist kaputt geworden. Also es war wirklich knapp, dass da was passiert ist. Und das hat es auch bei anderen Teams schon gegeben, dass in einem der Begleitfahrzeuge halt es zu Sekundenschlaf kommt und da muss man halt einfach wirklich sagen, es ist fürs Betreuerteam echt brutal schwierig. Es ist brutal anstrengend, man hat wenig Zeit zum Erholen, man schläft teilweise im fahrenden Auto, man ist auf engstem Raum, hat keine Privatsphäre und Flo, du weißt das ja noch, es war immer die Devise, das Team muss von Anfang an viel schlafen.
Genau. Das ist gerade, wenn man das erste Mal dabei ist, schwierig. Die ersten zwei Tage ist man natürlich total motiviert, voller Adrenalin und möchte natürlich keine Sekunde vom Renngeschehen verpassen. Und da ist es dann echt gut, wenn erfahrene Menschen dabei sind, die einen einbremsen und sagen, leg dich hin, du verpasst nichts. Wir fahren jetzt 6 Stunden voraus, schlaf im fahrenden Wohnmobil. Du wirst noch genug Zeit an der Strecke verbringen, also. Spare deine Energie auf. Ist nicht so einfach.
Ja, du brauchst wirklich auch einen guten Plan, so wie bei den Teams die Wechselpläne geschrieben werden, wer übernimmt wann, welche Distanz und in welchem Zeitrhythmus wird gewechselt. Genauso soll es auch im Betreuerteam sein, wer muss wann schlafen gehen und nicht wer darf schlafen gehen, sondern wer muss schlafen gehen. Damit man eben am Schluss des Rennens noch ausgeschlafene, konzentrierte und belastbare Betreuercrew hat.
Genau. Wir sind froh, dass nichts passiert ist, aber man sieht es halt auch einfach, wie was für ein Tanz auf der Rasierklinge das manchmal ist. Wenn alles gut geht, freuen wir uns, aber es kann halt auch sehr, sehr schnell gehen.
Ich habe ein Video gesehen vom offiziellen Race Across America Medienteam und da haben sie mit einem Fahrer, mit dem Jonas BC oder Jonas BC, da steht nicht mehr als diese BC-Abkürzung in seiner Namensliste, auf der Startliste. Amerikaner haben manchmal eigenartige Namen, ich weiß nicht, ob das sein voller Name ist oder irgendeine Abkürzung. Jedenfalls war es bei ihm so, es ist jetzt im Rennen zu Streitereien gekommen, es hat schlechte Stimmung gegeben, es hat irgendwas hat nicht funktioniert, so genau ist es nicht erzählt worden, aber der Jonas hat ihm während dem Radlfahren gesagt, dass sein Team quasi einfach einen schlechten Job gemacht hat und dass jetzt ein Typ ausgestiegen ist oder aus dem Team entlassen wurde und der hat jetzt einfach mitten im Rennen quasi das Team verlassen. Jetzt sind es eine Person weniger, jetzt geht's wieder besser und du dürft's richtig gekocht haben und das ist auch immer wieder etwas, was man unterschätzt, dass es einfach von der Stimmung, vom Teamgeist her ziemlich schwierig ist, immer gut drauf zu sein oder sich gut zu verstehen. Gerade wenn man schwierige Phasen hat und es gibt Meinungsunterschiede oder jemand ist müde oder jemand verkraftet es vom Ego nicht, dass wer andere vielleicht eine Entscheidung trifft oder Recht hat. Das ist unter Schlafentzug werden manchmal einfach Charakterzüge sichtbar, die eigentlich normalerweise nicht zu sehen sind oder die normalerweise nicht zutage kommen und da kann es dann halt wirklich zu Streitereien kommen. Und für mich war immer wichtig, wenn ihr was diskutiert habt im Team, dass ich nichts davon mitgekriegt habe.
Und das haben wir versucht, obwohl es selten Streitereien gegeben hat, muss man auch sagen. Das Team war schon gut eingespielt und auch gut von dir ausgewählt, muss man auch sagen.
Und trotzdem war es dann oft so, dass ich nach dem Rennen erfahren habe, naja, hundertprozentig perfekt war es doch nicht. Und das hat mir im Nachhinein richtig weh da und irgendwie man sagt, boah, jetzt war das irgendwie so eine super schöne Erfahrung und alles war perfekt und im Nachhinein kommt man drauf, es war doch nicht alles perfekt. Aber da muss man da sagen, es sind alle, die da mitmachen, erwachsen und wenn es irgendwo eine Meinungsverschiedenheit gibt, dann muss man sich das halt ganz normal ausreden, aber wichtig ist immer, dass während dem Rennen nichts zu der Person durchdringt, die am Fahrradl sitzt, weil da ist jede emotionale Belastung einfach unangebracht und macht langsamer und macht Sorgen.
Ist auch natürlich eine Frage vom Fahrer oder von der Fahrerin. Wir haben das oft erlebt auch und haben gesagt, also für uns als Team wäre das nichts und für dich als Fahrer auch nichts, wo der Radfahrer oder die Radfahrerin Entscheidungen getroffen hat. Und das war bei uns im Team eigentlich immer ganz klar, Radfahrer dort Radfahren, die Entscheidungen werden im Team getroffen und da wird nicht hinten ins Team hineinregiert. Und das ist immer ganz schwierig, weil dann einfach viel Konzentration, die eigentlich fürs Radfahren benötigt würde und viel Energie dann einfach für Micromanagement drauf geht. Weil im Radfahrer kann es egal sein, wo wir schlafen, wann wir schlafen, wann wir einkaufen, wo wir einkaufen, solange das erledigt wird.
Die einzige Entscheidung, die ich selbst am Radl treffen darf, ist in Schuhe, Geschmack, Schoko oder Vanille. Und das auch nur, solange beides vorhanden ist.
Genau, weil wenn wir nicht einkaufen wollen, dann gibt es halt nicht alles.
Wir haben noch eine Sprachnachricht vom Team Rusty Dogs of War. Die hat uns der Daniel organisiert, während ich heute trainieren war. Ich habe selber noch gar nicht angehört. Das ist das Team mit den Kriegsveteranen und den Versehrten. Da hast du letztes Mal schon etwas drüber erzählt. Ja.
Und dann hören wir es uns einfach an. Lassen wir uns überraschen.
The Rusty Dogs of War are the most misfit, misunderstood and underdog team to ever grace the start line at Race Across America. We are out to prove that superior strategy and using distinct advantages of uprights, tandems, and recumbent trikes and hand cycles will win the day versus making everyone do everything regardless of their strengths and weaknesses. We have zoomed up mountaintops, set records on descents, and we're just getting started because as we move into the last 2.5 days of the race, we're just going to get faster and come together with one common goal: prove to the world what we are capable of. Every single person from the crew to the athletes has stepped up in their own specific way and knows that this mission is far greater than any one person, any fatigue, any discomfort, or any challenge. We will overcome every obstacle because the only way out is through. So watch out. The Rusty Dogs of War are on the map.
Sehr amerikanisch.
Sehr amerikanisch und jetzt uns total widerlegt, weil wir zum Sascha Huber noch gesagt haben, jeder soll alles fahren und man braucht nicht Rücksicht nehmen auf, ob jemand Stärken oder Schwächen hat, weil die Stints so kurz sind und weil es sonst einfach kompliziert wird. Aber natürlich, wenn man da mit Liegerädern, Tandems und Handbikes fährt, es ist nochmal eine ganz andere Challenge und er hat es ganz klar beschrieben, dass sie da auf die Stärken und Schwächen der einzelnen Fahrzeuge auch Rücksicht nehmen und hat gesagt, sie haben bergab ein paar Comms aufgestellt. Ich nehme an, das wird mit dem Liegerad passiert sein. Und ich nehme auch an, dass die Handbiker nicht das allermeiste bergauf gefahren sind, sondern dass die dann in der Ebene ihre Windschlüpfrigkeit ausgespült haben.
Ja, sehr geniale Geschichte auf jeden Fall und mit den richtigen Worten verpackt, in der richtigen Stimmlage so: We are gonna prove to the world what we are capable of. Aber super, echt, ich finde das echt großartig und sie sind wirklich im Rennen so knapp am Team No Limits dran. Jetzt aktuell ist zum Beispiel ein Unterschied von 5 Meilen. Also Sascha, Fritz und Co. sind 5 Meilen vor den Rusty Dogs. Das könnte auch noch spannend werden bis ins Ziel, weil sie haben jetzt auch den Mississippi erreicht. Das heißt, sie gehen jetzt ins letzte Drittel des Rennens und vielleicht ist in der Situation doch die Wahrheit, dass das Rennen erster Mississippi so richtig beginnt.
Zumindest zwischen D2 und das kann man schon als Kampfansage verstehen, wenn sie sagen, sie werden immer schneller werden. Wir werden das beobachten, ja.
So, mittlerweile ist der Philipp im Ziel angekommen.
Herzliche Gratulation von unserer Seite.
Also jetzt zumindest habe ich gerade WhatsApp-Nachrichten gekriegt mit der offiziellen Zeit.
Auf der Karte ist er noch nicht angekommen.
Im Leaderboard-Sieg ist auch noch nicht. Es dürfte, irgendwo ist anscheinend die Info aufgetaucht, wir warten noch 8 Tage, 22 Stunden, 32. Also eine super Zeit unter 9. Unglaublich, wenn man das jetzt noch ein bisschen einordnet, schneller um eine Stunde als der Lukas Kaufmann letztes Jahr und ungefähr 2 Stunden weniger schnell als der Jimmy Rönn letztes Jahr. Wie gesagt, Wetter und alle möglichen Dinge, man kann es nicht immer vergleichen, aber es ist eine gewisse Einordnung. Das heißt, man sieht da auch zum Beispiel, wie der Lukas voriges Jahr deutlich schneller war als heuer und dass der Philipp auch schneller war als der Lukas letztes Jahr und man kann jetzt da hineininterpretieren, wie man will. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Philipp Unglaubliches geschafft hat und ja, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, der 6. Österreicher, der das Ram gewinnt.
Aber nicht der 6. österreichische Sieg, weil es hat ein paar Mehrfachsieger gegeben.
Richtig. Hey, und was du sie einfach jetzt immer weniger verstehe, jetzt habe ich das Rennen von außen schon oft mitverfolgt und ich verstehe es eigentlich nicht, wie das damals in 7 Tagen 15 Stunden 56 gegangen ist. Ich habe mir das gestern schon gedacht, wie wir aufgenommen haben. Der Philipp ist so gut gefahren, hat keine Zeit vertrödelt, ist immer auf Zug gewesen, hat eine super Position gehabt und trotzdem 7 Tage 15 Stunden, ich kann es mir im Nachhinein selber nicht mehr erklären, wie ich das damals gefahren bin, 2014 oder 8 Tage 1 Stunden bin ich gefahren, 7 Tage 22 Stunden bin ich gefahren. Es ist irre. Da hat so viel passt, Betreuerteam und da bin ich heute einfach, glaube ich, noch demütiger und dankbarer, weil man einfach immer wieder sieht, wo so es dazwischen kommen kann. Und das gehört auch das dazu, dass man vom Pech verschont bleibt, von Unfällen, von Stürzen verschont bleibt. Das ist oft in dem Moment, wo man unterwegs ist, nimmt man das nicht so wahr, aber mit ein bisschen Abstand wird einem das oft bewusst, dass da schon so, so viel zusammengelaufen ist, dass das alles möglich war.
Ja, aber wir wollen jetzt den Moment dem Philipp Keiler geben. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Ich habe gestern das Rennen ausgerufen. Wer ist schneller im Ziel, die Race Across Austria Finisher oder der Philipp Keiler? Die Race Across Austria Finisher waren schneller. Es haben aber weniger Kilometer in den Beinen gehabt. Denen gratulieren wir auch. Aber diese Stunde gehört jetzt dem Philipp Keiler. Herzliche Gratulation allen anderen, die jetzt in den nächsten Tagen finishen werden. Wir gönnen uns jetzt eine wohlverdiente Pause. Ihr hört uns jetzt wieder in unserem regelmäßigen Rhythmus, das heißt nächsten Donnerstag wieder. Und ja, bis dahin werden wir Dotwatchen, aber nicht nur über das Dotwatchen sprechen.
Ja, wir sind fix und fertig. Also ich habe einfach jeden Tag jetzt irgendwie einen Stress gehabt, damit wir am Abend pünktlich da zum Aufnehmen kommen. Dann muss man sich vorbereiten und alles ein bisschen recherchieren und so. Mit einer großen Freude jeden Tag bin ich beim Mikrofon gesessen, aber ich brauche jetzt auch wieder ein bisschen Pause, muss mich auf mich konzentrieren. Wir haben ja das Transcontinental Race vor uns und da ist noch einiges zu tun. Ja, aber ich möchte jetzt auch ganz am Schluss noch etwas abspielen, nämlich wir haben schon vom Team Kurt Matzler gehört, wie es in Kurt geht. Wir haben vom Kurt selbst jetzt auch gerade, das ist vor ein paar Minuten jetzt neben einer gekommen, während wir aufnehmen und das möchte ich noch abspielen, weil das ist hörenswert und geht wirklich unter die Haut.
Hallo Flo, hallo Christoph. Ich bin noch im Rennen, aber es ist absolut beschissen. seit 1200 Kilometer fahre mit Nackenproblemen. Es ist zwar nicht schon mal Snack, aber ich kann meinen Kopf nur zu einem bestimmten Winkel anheben, der eigentlich nicht ausreicht, um gut zu sehen. Und muss mit großer Anstrengung den Kopf versuchen, nach oben zu halten. Und alles tut weh. Nacken bis hin zu den Schultern. Man weiß ja, wenn mal einen Wettbewerb gibt über die kreativsten Radfahrpositionen, den gewinne ich ganz sicher. Ich habe seit dem zweiten Tag Halsschmerzen, kaum eine Stimme, ein Zehennagel löst sich gerade. Das Einzige, was nicht weh tut, das sind die Finger, weil das sind eh schon taub. Aber trotz allem ist es ein unglaublich geiler Sport. Ich bin 56 Jahre und habe die Ehre gehabt, mit Lukas und Philipp unter den Top 3 Großteil des Rennens mitzufahren. So etwas gibt es aber wahrscheinlich in keiner anderen Sportart. Ich habe den Valerio Zamboni, Jan Elgray drauf, überholt, mit ihm kurz gequatscht. Und ich habe gesagt, Valerio the Legend, sein Antwort war, Valerio the Idiot. Aber in welcher Sportart kann man noch mit über 70 Jahren sowas machen? Und was es ganz speziell macht, ist die Community und der Zusammenhalt, was richtig schwierig war, habe mit der Isa Pulver telefoniert und sie hat mir gebeten, weiter zu fahren und das Rennen für sie zu finishen. Sie wird im Ziel auf mich warten mit Philipp Keiler. Da ist regelmäßig Motivationsvideo aus während dem Rennen. Und er wird im Ziel auf mich warten mit dem versprochenen Bier. Aber eines, Philipp, wehe, du kommst wieder mit dem grausligen Tomatenbier daher, wie Borrego Springs. Und dann gibt es Superstars wie Christoph Strasser, die sich Zeit nehmen, Motivationsgrüße zu senden. Also es ist schon sehr genial. So, schade, dass der Podcast fertig ist. Die letzten zwei Tage werde ich dann wohl ziemlich alleine verbringen müssen. Also danke euch und ciao.
Ich weiß nicht, Flo, wie es dir geht. Ich habe einfach jetzt feuchte Augen und Gänsehaut.
Ja, sehr schön. Und auch gutes Beispiel für die Community im Sport. Man tauscht sie aus, man ist zwar Konkurrent und Konkurrentin, aber man wünscht sich gegenseitig das Beste. Sehr schön. Und zum Abschluss für alle, die wirklich mehr von uns hören wollen: Wir haben einen ganzen Backkatalog, wir haben über 300 Episoden, glaube ich, schon gemacht. Und wer speziell fürs RAM, der hört sich einfach unsere ersten 11 Episoden an.
Und damit, also bitte lieber Kurt, halt durch. Du wirst nicht allein unterwegs sein, du hast ein großartiges Betreuerteam dabei. Die Isa Pulver wartet im Ziel auf dich, der Philipp wird im Ziel auf dich warten und hoffentlich wartet sie alle gemeinsam auf den Valerio Zamboni. Ich hoffe, dass er das tatsächlich schafft. Mit 71 Jahren wäre für mich einfach unglaublich. Und ja, bevor jetzt da auch von meinen Emotionen überwältigt wäre, lass uns vielleicht gut sein und sag einfach nochmal: Philipp Keider, geilster Havi, genieß es, ins trostlose Ziel einzufahren und trotzdem das so zu genießen und die nächsten Tage einfach das zu realisieren, mit dem Team zu feiern. Und wir würden uns freuen, wenn der Philipp vielleicht in der nächsten Sitzfleisch-Episode mit uns ein bisschen mehr plaudern kann. Er wird jetzt wahrscheinlich nicht nur uns haben, die sich um ein Interview bemühen, aber vielleicht geht da was. Wir probieren's.
Podcast-Werkstatt.
Werbung. Mein Name ist Florian Krammer. Ich bin Virologe und Impfstoffforscher und in meinem neuen Podcast Virologisch werde ich wöchentlich einen Blick in die Welt der Viren werfen, von historischen Pandemien bis zu aktuellen Entwicklungen.
Virologisch mit Florian Krammer. Eine Koproduktion von Florian Krammer und der Podcast-Werkstatt. Ab 2. Juli, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Werbung Ende.